Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kurzgetick. Ich bin Susi. Jetzt habe ich meinen Open
Ich bin Sven.
Nein, Moment, Moment. Ja.
Aber der war gut.
Susi, also, das ist der beste Opener.
Also. Ich bin Susi und liefere heute meine bissige Kritik zu Schwanensee. So, weiter geht's.
Moin Leute, ich bin Sven und heute sage ich euch nur Temi Damatoro. Oder so ähnlich halt.
Ah, okay. Ja, okay.
Und ich bin Asfa und heute geht es bei mir um Ruhm und Ehre.
Oh, Ruhm und Ehre.
Richtig, Ruhm und Ehre.
Immer gut. Ruhm und Ehre. Okay, super. Ja, ich bin schon gespannt auf die Filme. Es wird auf jeden Fall wieder eine tolle Mischung werden. Bevor wir aber allerdings mit unseren Filmbesprechungen loslegen, möchten wir eine weitere Danksagung aussprechen an einen weiteren Supporter bzw. Supporterin. Neben Dominik Reiter dürfen wir jetzt auch Ivo begrüßen. Liebe Ivo, vielen Dank für deine Unterstützung. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Dankeschön.
Vielen lieben Dank.
Danke für diesen guten Morgen. Danke für deinen Geldbeitrag. Danke, dass wir auf dein Konto Geld abheben darf.
Das wird ja nichts mehr Vernünftiges.
Ja, was denn?
Ich finde es super, ich freue mich sicher wahnsinnig darüber.
Okay, gut.
Das kam mir gerade nur so als Idee. Also hätte ich ein bisschen mehr Zeit, würde ich dir einen ganzen Song dafür machen. Aber da, ich sag dir, da sind wir schon bei Tintiem eine Tausendern.
Ja. Gut, es ist sehr schön. Also vielen Dank, liebe Ivo. Als Dankeschön bekommst du ein handgezeichnetes Bild von mir. Eine Autogrammkarte mit persönlicher Widmung und natürlich bedanken wir uns regelmäßig bei dir im Podcast, auf unserer Homepage und auch auf Instagram. Und natürlich darfst du uns jeden Monat zwei Fragen stellen, die wir auch im Podcast beantworten.
Und vielleicht wird Sven noch irgendwann fertig mit dem Lied, wer weiß.
Genau, und vielleicht schreibt Sven auch noch ein schönes Lied. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über unsere Steady-Seite tun. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstütze uns. In der Smartphone-Ansicht müsst ihr dafür einfach nur auf das Herzsymbol tippen. Und natürlich stellen wir den Link auch unter die Folgenbeschreibung und ihr findet den Link auch auf Instagram. Ja, schon ab 3 Euro im Monat könnt ihr uns dabei helfen, Recherche, Hosting und Technik zu finanzieren. Und so können wir den Podcast auch langfristig weiterführen. Und natürlich könnt ihr so auch unsere Arbeit direkt miterleben und unsere Inhalte aktiv mitgestalten. Genau, ja. Und ich würde sagen, dann legen wir mal los mit der Filmbesprechung und da ich den Opener-Spruch angefangen habe, fange ich mal an mit meinem Film. Ja, ich habe beim Opener-Spruch schon genannt, dass es um eine bissige Kritik zu Schwanensee geht. Das heißt, wir haben heute eine Transformation von Vampir trifft Ballerina. Und zwar geht es heute um den Horrorfilm Abigail aus dem Jahr 2024. Ja, wir haben in den Rollen, beziehungsweise in den wichtigsten Rollen, Alicia Rear als Abigail, wir haben Melissa Barrera als Joey, Dan Stevens spielt Frank, Angus Cloud spielt den Dean und Catherine Newton spielt Sammy. Das sind jetzt erstmal so die wichtigsten. Es gibt noch weitaus mehr Leute, die da mitspielen, also erstmal so ein paar aus der Besetzung. Es geht darum, dass die 12-jährige Ballerina Abigail von einer Gruppe Gangstern quasi entführt wird, denn sie ist die Tochter einer mächtigen Person aus der Unterwelt und sie möchten eben Lösegeld dafür. Sie entführen sie und bringen sie in ein abgelegenes Herrenhaus und müssen da quasi eine Nacht auf sie aufpassen und als Lösegeld werden 50 Millionen US-Dollar gefordert. Also die Gruppe vermutet natürlich erstmal so leicht verdientes Geld, aber nach und nach passieren Sachen, die eben nicht mehr ganz so im Bereich des Normalen liegen. Ich sage nur Köpfe rollen und so weiter. Also mehr will ich gar nicht verraten, handlungsmäßig. Jetzt gehe ich erstmal da rein in den Part, wie mir der Film gefallen hat. Und da fange ich erstmal an mit den positiven Sachen. Oh wei, jetzt kommt erstmal schon die Frage, wie kann ich das machen, ohne zu spoilern? Also ich habe mich erstmal super geärgert, weil ich mir den Trailer angesehen habe. den super interessanten Plot-Twist des Films, der steckt leider auch in dem Trailer drin. Das heißt, wer sich für diesen tollen Twist in dem Film interessiert, guckt euch bloß nicht den Trailer an. Ja, aber es ist ja auch eigentlich schon Quark. Ich habe es ja mit dem Opener eigentlich schon gesagt. Also es geht in dem Film auch um Vampire.
Guckt euch einfach nicht den Film an.
Ne? Also,
nein.
Nein.
Mind-blowing. Nein, was? Mind-blowing. Fuck. She's not that ordinary girl.
Genau, das hast du schön gesagt, ja. Also, ja. Es geht um Vampire. Inwiefern der jetzt, wer jetzt, welcher Vampir ist, will ich nochmal im Raum stehen lassen, weil es ja spoilerfrei sein soll. Wie hat mir denn der Film gefallen? Also als erstes muss ich sagen, ja, ich mochte die Kombination von diesem Plot-Twist, also dass man erst denkt, ah nein, die arme kleine Abigail und wird von Gangstern quasi entführt. Also sind nicht nur Männer in der Gruppe, es sind auch Frauen in der Gruppe. Also es ist so ein Komplott aus unterschiedlichen Kriminellen und Kriminellinnen, oder so, wie man es nennt, die sie entführen. Und an für sich die Idee, dann diese Handlung umzudrehen, dass denn die Gangster quasi plötzlich die sind, die Angst haben müssen, ist eine nette Idee. Ne? Auch diese Handlung einer Entführung mit einer Vampir-Thematik irgendwie zu kreuzen, ist auch eine sehr nette Idee. Das hat mir schon mal gut gefallen. Es sind ein paar nette Vampir-Szenen drin, es sind ein paar blutige Szenen drin. Eigentlich das, was in den Vampir-Film auch reingehört, muss ich schon sagen. So gesehen hat mir das ganz gut gefallen, die Kombination. So, was hat mir nicht so gut gefallen an dem Film? Erst einmal, wenn man an dem Punkt ist, wo es den Plot-Twist gibt, wird der Film quasi uninteressant. Ne? Also der Plot ist leider auch im Trailer zu sehen. Er zieht sich dann so ein bisschen wie Kaugummi. Und allein bei diesen Vampir-Szenen, finde ich, hätten sie mal ein bisschen mehr Gas geben können. Also es ist nicht so wirklich Neues, Innovatives dabei. Man hat alles irgendwie schon gesehen. Auch die Biss-Szenen sind nicht besonders blutig. Also man sieht immer nur die gleichen Biss-Szenen. Man sieht den Hals, wie sie da reinbeißt und alles ein bisschen versteckt. Und da passiert halt nicht großartig viel Neues. Also es ist Luft nach oben. Es sind nicht viele innovative neue Szenen dabei. Es sind vielleicht ein paar nett gemachte Puppen, ein paar nett gemachte Leichen mit dabei, vielleicht ein paar nette Kopfabszenen, vielleicht ein bisschen Blut und so, aber es ist eben nichts wirklich Neues und da hätten sie wirklich sich ein bisschen mehr einfallen lassen können. Wenn der Plot-Twist also raus ist, ist der Film eigentlich auch so ziemlich langweilig und nicht mehr so richtig interessant irgendwie. Auch am Anfang, als diese Kriminellen vorgestellt werden, sind es eben auch so ein bisschen, es ist eine Mischung auch so, also eine Comedy-Mischung ist auch mit drin, das muss man dazu schon sagen. Die nehmen sich natürlich selbst nicht so ernst, die Charaktere, ja, aber es sind eben Abziehfiguren von so Gangstertypen, also ist auch nichts wirklich Neues dabei. Ja, sodass ich sagen muss, er ist bei mir im Mittelfeld gelandet. Ich habe mir mehr davon versprochen, muss ich ehrlich sagen. Auch das, als ich das Cover gesehen habe, habe ich gedacht, ja, cool. Was ist für ein Horrorfilm? Ist das? Was zieht man hier aus dieser Ballerina-Thematik raus? Ne? Aber letztendlich hat er nicht viel draus gemacht. Also es ist Solarifari. Also ich gebe Abigail, boah, ich weiß es nicht, 3 bis 3,5 Sterne vielleicht. Das ist so ein Mittelding geworden, leider, ja. Genau, also das ist deine Kritik.
Ich dachte gerade bei dir, jetzt könnten wir einen Film haben, den du endlich mal schlechter findest als ich. Aber nein, ich bin auch bei 3 damals gelandet. Für ja. mich war halt, die Comedy-Sachen finde ich alle funny, ne? Die Darsteller, super, Cast, also wirklich namhaft, wenn du das liest, denkst du, geil, gucke ich mir an. Die Idee ist jetzt auch nichts super Berauschendes. Also wir haben irgendeinen Gekidnappten, der sich dann herausstellt, als eigentlich sind die mit mir eingesperrt und ich mit denen. Das gibt es ja auch schon öfter in Filmen.
Ja, ja.
Aber für mich war da aber kein Grusel. Also kein Moment dachte ich, ey, da ist jetzt aber ein richtig geiler Horrorfilm. Und dann ist es für mich zu wenig Blood and Gore, um so ein richtig schönes Gemetzel zu sein, so ein Fansblätter.
Das ist dasselbe, was ich auch kritisiere. Ja. Die haben sich zu wenig ja. einfallen lassen. Es ist so Larifari, es plätschert vor sich hin. Es ist immer das Gleiche. Wir haben nichts Neues ausprobiert. Du siehst bei den Bisschen auch immer das Gleiche, dass du halt nichts siehst im Prinzip. Also es ist schwach.
Also das ist so 109 Minuten Anti-Schwangerschaftsfilm.
Ja, ich muss ja.
Danach sagen, hast du keinen Bock, Kinder zu
ich
haben.
Ich fand den tatsächlich ja, genau. so totlangweilig, dass ich dabei eingeschlafen bin. Und ich schlafe ja. nicht oft bei Filmen ein. Also wie gesagt, man hat ja schon diesen Plot-Twist im Trailer gesehen. Und man hat, ich habe versucht, so sehr so sehr an etwas nicht zu denken, dass dann dieser Denk nicht an rosa Elefanteneffekt eingetreten ist. Und ich dachte mir so, fuck. Ja, also bei mir ist der Film auch nicht gelandet. Aber es war tatsächlich ja schon ein zweiter Teil deines Kreuzzuges gegen Vampirfilme, Susi.
Ja.
Ja, es kommen immer mehr Vampirfilme in unserem Podcast, die ich nicht so toll finde. Ne? Also,
können wir noch Blade 3 gucken?
War jetzt auch nicht so toll. Was?
Aber 3 ist ja noch solide.
Ja, ja, es ist noch nee, solide, stimmt. Aber
jetzt,
es ist halt auch nicht so der Burner.
Jetzt muss der Moment kommen, wo wir eine Twilight-Folge aufnehmen.
Ja, ja, und ich dann so Rage Bait 100%.
5 von 5.
I didn't see that coming. Oh Gott, ey. So, jetzt seid ihr dran. Ich bin gespannt, wer als nächstes möchte.
Jo, ich bin dran. Ich habe ja angekündigt auf Japanisch, jetzt muss ich selber nachgucken, Shut the fuck up, Asshole. Habe ich einfach auch mal auf TikTok aufgegriffen. Fand ich ganz fun. Wollte ich einfach mal bringen. Egal zu welchem Film ich den mir rausgesucht hätte. Nur, dass die Leute auch wissen, was ich gesagt habe. Es geht bei mir heute um den Film Fighting with Family.
Mhm.
Aus mehreren Gründen. Erstmal, wenn wir rauskommen, ist schon der 1. April durch. Aber am 1. April startet bei Netflix jetzt die große WWE-Offensive. Sprich, WWE ist dann auch in Deutschland auf Netflix. Zwar erstmal nur die ganzen Live-Dinger, die allen anderen Sachen sind noch auf ProSieben Max und Schlag mich tot. Aber die ganzen Großveranstaltungen ballern sie alle ab dem 1. rein und du könntest theoretisch dich 2 Jahre einschließen und alles angucken, was sie da je fabriziert haben. Und da ich eigentlich schon jahrelanger WWE und damals auch WWF-Fan bin und war und da jetzt gerade auch wieder so ein bisschen reinschlittere in die neuen Geschichten, weil für mich ist es so ein bisschen Telenovela-mäßig und da kann ich auch wieder zum Film rüberlenken. Es war für mich ein Rewatch. Ich habe mir den reingeballert und fuck, ich habe, glaube ich, lange nicht mehr beim Film so durchgehend geheult. Das war ja wirklich ein reiner Fluss, weil man denkt sich, das Poster sollte man ein bisschen ignorieren, weil da ist The Rock ganz stark mit drauf. Der hat 2 Szenen, die sind ganz funny. Da kann Rock ein bisschen seinen Charme so ausspielen und bringt seine Standardsprüche. Der Film ist jetzt auch nicht nur an die Wrestling-Fans gerichtet, denn selbst wer damit gar nichts am Hut hat, nicht weiß, was eine Clothesline oder sonst was ist, der kommt durch den Film gut durch, weil es geht vielmehr um dieses Familiendrama, dieses Familienzusammenhalt, weil es ist halt auch eine wahre Geschichte. Es geht nämlich um Sayara, als Wrestlerin heißt sie Paige, jetzt heißt sie wieder Sayara in einer anderen, das geht aber zu weit. Paige heißt sie dann auch hier, gespielt von Florence Pugh, schon mal der erste Guck, wo man es gucken sollte. Dann habe ich einen kleinen Hieb zu Asphas, den gleich. Lena Headey spielt die Mutter.
Die mal Cersei Lannister.
Ja, keine Ahnung, von nie geguckt, aber ich kenne sie alle. Nick Frost spielt den Vater. Die beiden, also die Mutter und der Vater, sind eigentlich das Comedy-Gold da drin. Dann hast du noch Vince Vaughn als Trainer, der eigentlich so mehrere Trainer der WWE-Zeit aus dem Zentrum da zusammenpackt. Der macht das super geil. Und der Bruder Jack Lowden, der natürlich nicht angenommen wird, um zur WWE zu kommen. Und eigentlich auch, dass sein großer Traum ist. Und es geht eigentlich wirklich nur um die Geschichte von Paige, wie sie dann da hingekommen ist, wie sie ausgewählt wurde, dann da trainieren muss. Dann geht es natürlich um diese ganzen Vorurteile, die man dann hat, auch als Nicht-Wrestling-Fan oder auch Fan sogar, übers Wrestling. Und das ist aber alles gerade so herzhaft, weil die Familie kommt halt aus Norwich in Großbritannien. Und ich sag mal so, bei uns in Deutschland werden die eine Doku auf RTL 2 haben. Und der Film ist das Lustige, der basiert auf einer Doku, die damals in England gemacht wurde, weil die Familiengeschichte ist interessant, weil die Familie hat WAW, also WAW, selbst so ein Wrestling-Ding da und machen das so mit jungen Kids auch von der Straße und auch mit dem Blinden, der auch wirklich ein Wrestler geworden ist, was herausragend ist, also allein schon als Story. Aber dann natürlich, dass Paige auch später in die weltgrößte Brand gekommen ist überhaupt, die es gibt im Wrestling-Bereich, in die WWE. Gab es dann diese Doku und die hat The Rock gesehen, Dwayne Johnson, und der hat dann halt den Regisseur Steven Merchant, den kennt man aus The Office, der macht meistens so Comedy-Sachen, der spielt hier auch mit, das ist der eine Vater von der Freundin, von dem Bruder mit der Brille, das Gesicht kennt man auf jeden Fall, und die sind befreundet, Dwayne Johnson und er, der hat gesagt, pass auf, ich will da, dass du daraus einen Film hast, hat er gemacht, es hat ein paar lustige Szenen, aber ich sträube mich, das eine Komödie zu nennen, weil das Drama ist halt viel mehr, also du hast eigentlich, um auf den Punkt zu bringen, du hast Rocky mit einer Frau. So ist es. Also es ist halt eine Underdog-Story, die hochgeht. Man kann jetzt sagen, habe schon tausendmal in anderen Variationen gesehen. Ja klar, aber es funktioniert immer wieder. Es funktioniert immer wieder. Dann hast du auch coole Trainingsmontagen und du hast, das ist mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, im Kleinen viele andere Themen, die noch angesprochen werden, die ich finde, die hätte man größer machen müssen. Wie das eine Kollegin von ihr, die sie einfach nur über den Kamm schert, ja, das sind ja hier nur Tits and Ass für das WWE, dass die ein bisschen schön aussehen, aber da ist doch nichts dahinter. Ja, weil die eine hat eine Tochter, der es wohl auch nicht so gut geht, um für die sie das Geld verdienen will und die haben alle ihre Stories irgendwie. Das kommt ein bisschen zu kurz manchmal, es wird immer nur eingeworfen oder auch was mit der Ehefrau und der dann mit dem Kind ist von dem Bruder, was da so ein bisschen mal nachlässigt. Wäre auch mal interessant, wie sich die Ehefrau fühlt. Aber alles in allem geht es ja um diese Familie, um sie, um die Tochter und halt einen Familienzusammenhalt. Ja, das ist halt, das ist einfach Gold. Also wer da nicht heult, der hat einfach auch kein Herz mehr. Ganz ehrlich. Und es kommen auch viele originale WWE-Stars drin vor. Ne? The Rock haben wir jetzt genannt. Dann hast du noch The Miz, Big Show, Sheamus. Dann kommt es. Die spielt hier, das hat mich sehr gewundert, Sia Trinidad. Dachte ich so, ich kenne die doch. Das ist doch, da habe ich den Vornamen vergessen, Vega. Ich denke so, Und dann musste ich später nachgucken, weil sie spielt AJ in dem Film, weil das wird ja, das ist nach einer wahren Geschichte alles, muss man dazu sagen. Die haben viele Sachen gekürzt und ein paar Sachen weggelassen, weil die Mutter war mit der Tochter schon öfter in den USA. Das wird im Film natürlich nicht so ausführlich gemacht, sondern alles komprimiert, dass das auch filmisch vernünftig passt. Oder auch ihre Probleme, die sie hatte, auch in England, die wurden auch einfach weggelassen. Ne? Also das war für den Film nicht so wichtig. Aber dass die Dame, die Thea Trinidad, die wollte schon immer bei der WWE anheuern und die ist halt auch mit The Rock befreundet. Und er hat, anstatt ihren Rat zu geben, wie sie da hinkommt, hat er sie einfach in den Film gepackt, weil der ist auch natürlich von ihm produziert und von der WWE. Dann kommt ja auch manchmal wie so ein Werbefilm der WWE rüber. Weil die schlechten Seiten werden da jetzt nicht gezeigt. Dafür gibt es aber andere wirklich gute Dokus, die natürlich auch die Schattenseiten zeigen. Mhm. Ja, und nach dem Film hatte sie, glaube ich, einen Monat später ihren ersten Fight dann wirklich. Also, wie gesagt, herzensguter Film, auch für Nicht-Wrestling-Fans, ist auf Amazon Prime verfügbar, wenn man es hat. Und ja, Asfa, es gibt keine Ausrede mehr, den jetzt nicht mehr zu gucken. Ich habe gesehen, du hast ihn auf der Watchlist.
Ich habe den noch nicht gelockt, ich habe den gesehen.
Du hast ihn gesehen?
Ich fand den total großartig. Also ich habe, verdammt, dann muss ich den nachher noch loggen, weil ich fand den auch richtig super. Ich mochte auch diese Szene mit The Rock, wo du zwei, dreimal gedacht hast, ah, was ist das für ein Arschloch? Und dann bricht so dieser Charakter nochmal. Also ich fand den richtig gut. Und ja, wie du sagst, super besetzt, gut gespielt.
Film für dich. Susi ist ein Film auch für dich.
Ja, stimmt. Der hat viel Herz. Den kannst du dir angucken, der ist richtig schön.
Ah. Dankeschön für den Tipp.
Sauer.
Immer. Also, was würde ich dem geben? Boah, beim Alten hatte ich 3,5 gegeben, aber ich würde den auf jeden Fall aufwerten. Das Dumme ist, ich weiß, welche Fehler er filmisch hat, aber ich gehe dann doch eher von der emotionalen Seite. Ich kann ihm nichts anderes als 4,5 geben. Also es gibt, glaube ich, keinen Film, selbst dieses Jahr, wo ich nicht so Rotz und Wasser geheult habe. Und schon inzwischen habe ich gedacht, wie peinlich ist das denn? Aber es funktioniert bei Sportfilmen irgendwie anscheinend immer noch. Und hier hat es mich halt dann komplett durchgekracht. Und ja, zwei Taschentücher mussten dran glauben. Ja, schöner Film, schönes Drama. Wer auch mal Rocky mit einer Frau sehen will und viel Gefühl und auch trotzdem noch Humor mit drin hat, der sollte sich Fighting With My Family auf jeden Fall mal angucken.
Mhm. Ja, kann ich nur so bestätigen. Und jetzt hattet ihr beide so alte Kamellen und jetzt komme ich mit was ganz, ganz Frischem. Weil ich habe nämlich am Wochenende komplett in einem Stück Night of the Seven Kingdoms angeguckt, die Spin-Off-Serie zu Game of Thrones. So, nach der 8. Staffel Game of Thrones haben wir sicher alle gedacht, also die es gesehen haben, oh je, bleib mir weg damit. Danach kam House of the Dragon, war gut, hat aber einige Leute nicht so richtig abgeholt und gerade in der 2. Staffel auch vielleicht auch einige verloren, weil es sich ein bisschen vom Buch abgespalten hat vom Buch und so andere Entscheidungen getroffen hat, die die Fans eigentlich nicht mochten. Und jetzt kommen wir eben zu Night of the Seven Kingdoms. Und wie funktioniert das? Also kurz mal die Geschichte dazu. Es geht um Sir Dunk, beziehungsweise erst noch Duncan, der ein Knappe ist von Sir Alan Pennytree, einem Ritter, der auf dem Weg zu einem Turnier ist. Dummerweise stirbt auf diesem Weg Sir Alan und Dunk ist halt quasi alleine da und versucht halt eben diesen Platz einzunehmen, des seines Ritters, den er, von dem er der Knappe war. Und Dann versucht er auf dieses Turnier zu gehen. Auf dem Weg trifft er noch einen kleinen Jungen namens Egg. Das ist so ein 12-jähriger Junge, der so einen komplett rasierten Kopf hat. Es wirkt sogar ein bisschen merkwürdig, aber es hat doch seine Gründe, warum er diesen Kopf rasiert hat. Das kommt später noch. Naja, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Und dieser Junge möchte sein Knappe werden. Also er möchte um alles in der Welt sein Knappe werden. Und man kennt es ja natürlich, am Anfang wird gesagt, nein, du kommst nicht mit, doch, dann komme ich mit. Und wie man es eben auch so kennt, früher oder später treffen die sich und kommen dann zusammen. Und er wird dann sozusagen der Knappe von Sir Duncan dem Großen. Weil, das muss ich noch dazu sagen, Duncan ist verdammt groß. Also er ist so richtig, richtig groß. In den Büchern ist es, glaube ich, 2,10 Meter. Der Schauspieler hier ist 1,90 Meter. Der Schauspieler war übrigens auch Rugby-Spieler. Das sieht man, also der hat so eine richtig krasse Physik. Aber es ist halt ein ganz, ganz netter Typ. Es ist ein sehr ehrenhafter, wirklich sehr ritterlicher Typ, der sehr zurückhaltend ist und gar nichts darauf gibt, welche hohen Ränge man hat. Also es ist ganz, ganz abgefahren, weil man kennt das ja immer aus Game of Thrones. Jegliche Charakter, die man hat, sind sehr, sehr ambivalent gewesen. Man mag den einen, aber eigentlich ist er im Kern irgendwie ein Arschloch, weil er was ganz, ganz Übles gemacht hat. Aber so versucht die ganze Serie sozusagen, dich an die Charakter zu binden, dass sie doch noch immer irgendwas Cooles machen, obwohl du denkst, eigentlich sind das so verdorbene Menschen. Aber bei dieser Serie hast du halt eben zwei Charakter, die nicht so verdorben sind. Und es fällt einem sehr, sehr einfach, denen zu folgen, sich mit denen zu identifizieren. Und das Besondere nebendran ist, nach Game of Thrones und House of the Dragon, ich wusste, wer wer ist. Und das ist meistens bei den anderen Serien erst beim zweiten Durchlauf wirklich passiert, weil da gibt es ja so viele Plotlines, die zusammenhängen und Dinge, die auf verschiedenen Teilen des Kontinents abspielen und verschiedene Familien. Und in House of the Dragon geht es dann nochmal weiter, weil George R. Martin auf die Idee kam, alle Targaryens, Aegon, 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 die heißen alle irgendwie gleich, nur mit kleinen Variationen. Da kannst du ja gar nicht mehr wissen, wer wer ist. Und das ist hier halt so also ein bisschen anders. Und insgesamt ist die Serie im Vergleich zu den anderen beiden Serien sehr viel leichter. Da sind sehr viel humoristischere Momente dabei. Es ist sehr viel lebensfroher. Mhm. Und es fühlt sich so ein bisschen an, weil quasi alles auf diesem Turnier stattfindet. Das ist so ein bisschen Mittelalter-Rock am Ring, weil alle in dieser Turnierlaune sind. Und dann kommen aber auch noch diese geil gemachten Turniere, die halt wirklich aufwendig gemacht sind, die richtig Bums dahinter haben. Und es ist wirklich so, die erste Folge denkst du, ach, das ist ganz nett, cool, gucken wir uns mal die zweite an. Und dann wächst es und ab der vierten Folge denkst du, was zum Teufel passiert hier? Und dann merkst du so, ja, wir sind wieder in dieser Game of Thrones-Ära angekommen. Aber es ist super snackable. Also während der Game of Thrones immer eine Stunde oder sowas ging, dauern hier die Folgen 30 bis 35 Minuten. Es gibt nur 6 Stück. Man kann das in einer Nacht sehr gut durchgucken. Und im Gegensatz zu vielen anderen Serien, wo man merkt, okay, vielleicht strecken die hier gerade die Story, damit wir auf 8 oder 10 Folgen kommen, passiert hier in 6 Folgen wahnsinnig viel. Es ist nie langweilig. Man kommt wirklich gut durch. Der Flow, das Pacing ist richtig großartig. Und ich würde sagen, dass Game of Thrones oder beziehungsweise die Welt von Westeros wieder zu so einem neuen Höhepunkt dadurch gekommen ist. Gerade durch so eine kleine Story, was ich sehr gut finde.
Das ich habe den gut. Einsatz verpasst, aber apropos Bums, ich weiß nur von Game of Thrones, dass es da viel um die zwischenmenschliche Liebe geht. Ist es bei der Serie auch da? Weil da ist jetzt ja ein Kind dabei, also ein Knappe.
Ist es schon ein bisschen dabei. In der zweiten Folge sieht man ein Gemächt, dass man noch nicht mal bei 28 Years Later gesehen hat. Also das war...
Oh, das muss ich mir angucken.
Das war obszön nicht, aber das war unglaublich. Also ich dachte mir die ganze Zeit, jedes Mal, wenn der auf seinem Pferd saß oder irgendjemand neben ihm saß, dachte ich mir nur die ganze Zeit, boah, du bist schon echt sehr nah in der Nähe seines Penises, weil er einfach so groß ist. Also... Und es ist eigentlich ganz witzig, weil anfangs ist ja quasi Game of Thrones in den ersten Staffeln voll der Male Gaze gewesen, weil du ständig irgendwelche nackten Frauen gesehen hast. Je mehr das immer sich entwickelt hat, desto mehr Penis hast du gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass man in House of the Dragon und eben jetzt auch in Knights of the Seven Kingdom mehr Penisse als nackte Frauen gesehen hat. Also dass sozusagen das versucht hat, das
wieder ein bisschen... Das finde ich aber gut. Das ist wunderbar.
Hast du Game of Thrones eigentlich geguckt?
Ja, das gucke ich mir gerne an.
Was? Hast du Game of Thrones geguckt?
Natürlich, ich habe Game of Thrones geguckt.
Okay.
Und ja, mir ist das bekannt, ne? Also ich finde schön, dass man hier mal einen Perspektivwechsel einnimmt und mal mehr Penisse zeigt, anstelle immer nur desselben nackten Frauen. Mhm. Das finde ich sehr gut.
Da habe ich vor kurzem eine Serie dazu gesehen. also die kenne ich schon länger, aber ich habe sie vor kurzem mal gerewatcht. Ihr kennt doch sicher auch Spartacus, oder?
Ja.
Blood and Sand, ja. Diese total übertriebene Sex-, Gewalt-, Intrigen auf Anschlag gedreht. Und da dachte ich zuerst auch so, was für ein Gaze ist das denn? Weil hier siehst du die ganze Zeit wunderschöne nackte Frauen und wunderschöne nackte Männer, aber wirklich in gleichem Anteil. Aber man kann sich darüber sicher auch streiten.
Eine sehr balancierte Gaze.
Ja, ja, aber vielleicht ist es trotzdem mehr in der Male-Gaze-Richtung. Aber ich habe mir trotzdem die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn man sowohl den männlichen Körper als auch den weiblichen Körper derart zur Schau stellt, wie man das dann benennt?
Mhm. Porno?
Das ist auch schwierig, das ist auch streitbar. Das ist auch sehr streitbar, weil, glaube ich, die meisten Pornofilme eher Male-Gaze haben, wo die Männer nicht richtig sind. Aber die Debatte wollte ich gar nicht anfangen. Knights of the Second Kingdom ist super. Guckt euch die Serie an. Die macht Spaß, die geht schnell, hat ein super Pacing und hat tatsächlich mal sympathische Charakter, was man aus Westeros nicht so sehr kennt.
Mhm. Sehr cool. Okay, danke schön für die tolle Mischung. Und ich würde sagen, sind wir durch heute mit der Episode. Ja. Bevor wir allerdings uns verabschieden, möchten wir noch eine kleine Ankündigung loswerden. Und zwar unsere nächste Episode ist ja die 130. Folge. Und da besprechen wir Dungeons & Dragons Honor Among Thieves. Und wir werden einen ganz besonderen Gast haben. Und zwar Richard Wagner. Er ist der Master of Dungeon Masters. Er hat 45 Jahre Erfahrung im Bereich RPG und also RPG in allen Farben, Formen, alles, was es da so gibt. Und wir sprechen also quasi über die Geschichte und Entstehung von RPGs und besprechen dann natürlich den Film. Und ja, es ist eine sehr, sehr coole Folge geworden. Wir freuen uns schon, wenn wir sie dann quasi veröffentlichen können.
Aber nicht der Richard Wagner, den ihr vielleicht denkt, weil das hätte was mit Nekromantie zu tun, was wiederum wieder mit Dungeons & Dragons zu tun haben könnte. Naja.
Ja, also wie gesagt, die Folge hat sehr viel Spaß gemacht. Also freut euch drauf. Wir würden dann uns mal verabschieden und ich würde mal sagen, reingehauen. Tschüss. Tschüss.
Das war noch nicht die letzte Frage.
Die letzte Frage?
Okay. Gott, hängt ihr auf
mich. Ach, du meinst, wie ich die Serie fand? Ach so, Gott.
Ah, die letzte Frage stimmt ja genau. Eine Frage noch offen, genau. Ah, nee, ey, okay. Dann tschüss. Wir würfeln eine Aktion zur nächsten Episode.
Au revoir.
Eins.
Genau. Oder beziehungsweise wir führen eine Aktion aus zur nächsten Folge und mal gucken, was uns das bringt. So, mach's gut.
Tschüss.